Save the Date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Praxisketten, Steuerberater, Versicherungsmakler. Private Equity investiert immer häufiger in Unternehmen, die zwar Asset-Light, dafür aber Personal-Heavy sind. Die berühmt-berüchtigten Walking Assets sind bei diesen Investment Cases zentraler Werthebel und größtes Risiko zugleich. Bemerkenswert ist, dass Private Equity um solche Investments ja lange Zeit einen ziemlich großen Bogen gemacht hat, jetzt aber stehen sie auf den Targetlisten ganz oben und deshalb beschäftigen wir uns heute in dieser Folge von What's Up Corporate Finance etwas näher mit diesem Phänomen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Hat die Private Equity Branche die Risiken und Werttreiber dieser Investment Cases, die sie lange gemieden hat, wirklich im Griff? Das ist die zentrale Frage dieses Podcasts und das diskutiere ich mit einem Gast, der selbst als CFO einmal so einen Investment Case begleitet hat und das dann so spannend fand, dass er danach direkt ein Unternehmen gegründet hat, das sich dieser Herausforderung widmet. Ich freue mich auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast Martin Sperling, Gründer und Chef des Hamburger Softwarehauses Loyos BI. Herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance, lieber Martin.
Hallo Michael, ich freue mich dabei zu sein.
Martin, ich habe deinen Vita nur ganz kurz angerissen, damit wir dich etwas kennenlernen. Erzähl doch mal kurz von deiner Station als Private Equity CFO und was du danach gemacht hast.
Ja, also vielleicht erst davor. Ich bin seit 16 oder 18 Jahren inzwischen, glaube ich, im Private Equity Umfeld tätig. Habe auf Investorenseite gestartet, nach einer kurzen Zeit in der Beratung und war dann in vielen verschiedenen PE-Beteiligungen, meistens mittelständischen Beteiligungen unterwegs. In verschiedenen Rollen, häufig kaufmännische Leitungen, externe Operating Partner, habe viel bei den Build Cases unterstützt und war dann eben zum Schluss, bevor ich Loyos BI gegründet habe, 3,5 Jahre CFO für die MedAktiv-Gruppe, einer Physio-Ergo-Logo-Therapie-Kette in Süddeutschland.
Inwiefern waren damals bei der von dir mitgeführten Physio-Kette eure Mitarbeiter denn essentiell für den Erfolg des Investments?
Ja, 100% essentiell. Also bei der Physiotherapiekette ist es, glaube ich, extrem nachvollziehbar für jeden, dass der Umsatz, das ganze Geschäft hängt natürlich an den Therapeuten. Wenn ein Therapeut krank ist oder gekündigt hat oder aus sonstigen Gründen nicht dabei ist, dann schlägt das 1:1 durch auf den Umsatz. Und man hat eine relativ dünne Backoffice-Struktur, das heißt, auf der P&L, wenn man sich die anschaut, ist es eben Mitarbeiter, dann ein bisschen Miete, dann hier und da noch ein paar Kosten, aber im Wesentlichen sind es einfach die Mitarbeiter, die dann auch im Wesentlichen den Umsatz und damit das Ergebnis treiben. Insofern ist es ein absolut personalgetriebenes Geschäft.
Was hast du denn damals erlebt als CFO, das dich dazu gebracht hat, dass du danach dann gesagt hast, du nimmst letztlich das, was du verdient hast als CFO beim Exit, um dein eigenes Unternehmen in diesem Bereich zu gründen?
Ja, das ist schon während meiner Zeit dort entstanden, weil mir eben die Steuerungsmetriken eigentlich fehlten. Beziehungsweise es war zu aufwendig. Ich war wie vorher auch häufig in Excel unterwegs oder fast ausschließlich in Excel, habe da mein gesamtes Finanzreporting aufgebaut und war natürlich auch immer ganz glücklich, wenn man da rumfrickeln konnte und GMV, Bilanz, Cashflow und so weiter hatte. Das wurde mir dann alles zu aufwendig, weshalb ich damals schon angefangen habe, auf Basis von Microsoft Power BI ein Finanzreporting aufzubauen. Und das hat super funktioniert. Das ist jetzt unsere Financial Management Suite geworden. Oder daraus ist die entstanden. Aber was ich dann eben auch gleichzeitig entdeckt habe, gerade in Bezug auf eine Exit-Vorbereitung schon oder überhaupt die operative Steuerung zu verbessern, dass mir eigentlich die Frühindikatoren fehlen. Das heißt, ich habe natürlich immer nur auf die, oder in Anführungszeichen nur auf G&V, Bilanz, Cashflow geschaut. Und dann habe ich immer das gesehen, was mir auf die Füße gefallen ist, was aber letztlich in den Personalkennzahlen schon viel früher zu erkennen war. Nämlich, wenn zum Beispiel Therapeuten fehlten oder die das Hiring nicht gut geklappt hat. Hiring war ein Riesenthema in dem Markt. Wie in so vielen Märkten ist Personal schwierig zu bekommen und zu halten. Und ja, wenn man einen Hiring-Plan gemacht hat und der hat sich verzögert, hat man es gesehen, aber erst verspätet natürlich in der P&L. Und deswegen habe ich das, was jetzt unsere HR-Reporting-Suite ist, auch damals schon aufgesetzt. Für mich als CFO, um das Unternehmen zu steuern und eben Frühindikator zu haben.
Seitdem arbeitest du nach wie vor hauptsächlich mit Finanzinvestoren, die größten Nutzer deines Produkts sind, wie ich erfahren habe. Ich vermute mal, dass du seitdem über deine Kunden deutlich tiefere Einblicke noch in diese Investment Cases gefunden hast, als damals praktisch anekdotisch bei deinen eigenen Engagements. Wie hat diese Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Cases, und es sind ja jetzt nicht nur Praxisketten, sondern HR-Kennzahlen sind ja bei vielen anderen Working Asset relevanten Cases ja auch relevant. Wie haben diese verschiedenen Cases denn deinen Blick auf diese Investment Cases verändert oder vielleicht auch erweitert?
Naja, in erster Linie muss ich sagen, dass es noch relativ wenig verbreitet ist, aus PE-Sicht tatsächlich tief in die HR-Kennzahlen zu schauen. Also das, was ich damals gebraucht habe als operativer CFO, nämlich diesen Frühindikator, diese Sicht nach vorne, weshalb ich das System aufgebaut habe, da muss man einfach sagen, ist nach meinem Verständnis das noch relativ dünn. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Asset-Light, also People-Driven Geschäftsmodelle in unserer Kundengruppe, weil das eben, wie du eben schon sagtest, jetzt im PE-Kreis sehr beliebt ist. Aber der Fokus ist nach wie vor sehr stark auf dem Thema Finanzen. Das heißt, da sind die Kunden unsere Finanzkunden. Und wir haben immer mehr jetzt auch Kunden, die eben zusätzlich unsere HR-Reporting-Suite nutzen. Und dieses Insight aus diesem Frühindikator, den man eben hat, wenn man auf diese Personalkennzahlen schaut, die sehen den Wert, den Treiber für ihre gesamte Value Creation Kette oder für ihre Maßnahmen. Und ich glaube, oder das ist mein Gefühl, dass jetzt gerade die letzten Jahre, wo es das Geschäftsklima etwas rauer wurde, das auch nochmal deutlich zugenommen hat. Das ist, glaube ich, insgesamt in dem Value Creation Bereich sieht man jetzt, dass viele Fonds, Investoren, die früher eigentlich, ich sag mal, dieses Multiple Arbitrage Business betrieben haben, es ging alles bergauf, da war Value Creation noch gar nicht so im Fokus. Und jetzt bin ich nicht der Erste, der das sagt oder feststellt, das sieht man eben, über die letzten Jahre bauen immer mehr PEs, Operating Partner Teams auf, schauen viel stärker, viel tiefer, operativer in die Unternehmen. Und bei den Walking Asset Cases bedeutet das natürlich, dass ich mir viel genauer mein Personal, meine Mitarbeiter anschauen muss und verstehen muss, sind wir eigentlich gut aufgebaut, passt die Kultur, ist die Stimmung gut, haben wir die richtigen Leute an der richtigen Stelle.
Dann würde ich da gerne mal reingehen und mal ganz konkret deine Learnings abschöpfen hier für unseren Podcast. Was für Kennzahlen, was für Frühindikatoren sind denn die dir damals sehr geholfen haben, beziehungsweise die du heute für vernünftig hältst, um eben eine Problematik zu erkennen, bevor sie im Finanzreporting auftaucht?
Ja, also da gibt es sicherlich 2, 3 Perspektiven, die immer wichtig sind. Die eine ist natürlich ganz offensichtlich das Thema Fluktuation. Das heißt, wenn ich eine zu hohe Fluktuation habe, dann habe ich A, an der Stelle zu wenig Mitarbeiter, weil ich im Zweifel nicht so schnell wieder neu hiren kann. Und zum anderen habe ich operative Probleme. Bei uns war es damals so, wir hatten 10, 12 Standorte. Und man konnte über die Zeit relativ gut erkennen, wenn irgendwo die Fluktuation hochging, über dem Durchschnitt, man hat immer Fluktuation, aber deutlich hochging, dann stimmte irgendwas nicht. In einem Fall, was ich erinnere, war der Standortleiter, der hatte, ich weiß nicht, private Probleme, Stress mit seiner Frau oder ein Haus gebaut oder. Das heißt, der hatte nicht mehr die Kapazität, um sich um das Team zu kümmern. Die Fluktuation geht hoch, Therapeuten fehlen. Und ich sehe es irgendwie Monate später im Umsatz. Also das Thema Fluktuation ist extrem relevant. Und da ist es aber auch wichtig, das in einer ausreichenden Granularität zu sehen. Das heißt, es nützt mir nichts, über das Gesamtunternehmen eine Fluktuation zu haben, sondern ich muss ja verstehen, pro Team, pro Verantwortungsbereich oder je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist, da zu verstehen, in welchem Bereich kommt es, um dann auch die Maßnahmen ableiten zu können. Ein anderes Thema, was uns eigentlich im Laufe der Zeit herangetragen wurde, was ich damals gar nicht so im Blick hatte, ehrlicherweise, was ich aber total nachvollziehen kann, ist das Thema Hiring oder New Hires. Das heißt, die ersten 6 Monate der Mitarbeiter, wie auch da das Thema Fluktuation, halten wir eigentlich die Mitarbeiter, die wir neu eingestellt haben, über die Probezeit hinaus? Und was ist mit denen, die gehen? Warum gehen die? Und da ist, und das kriegen wir von unseren Kunden ganz intensiv gespiegelt durch Anforderungen, die sie haben, die Frage, haben wir eine gute Einarbeitung? Nehmen die Manager sich Zeit vor Ort, die Mitarbeiter anzusprechen, zu motivieren? Und die Mitarbeiter, die gehen, wissen wir, warum die gegangen sind. All das zu tracken und in der Übersicht zu haben, ist halt extrem wichtig, weil die Kosten, die dahinter stecken für Hiring, gerade wenn man im Zweifel auch noch externe Dienstleister dazu nimmt, sind natürlich extrem. Abgesehen davon, dass es dann wieder teuer ist, wenn die Mitarbeiter gehen. Insofern ist das Thema Hiring etwas, was man in jedem Fall aus meiner Sicht im Blick haben sollte und muss, um das Unternehmen strukturiert aufzubauen. Und dann jetzt eher auf die operative Ebene sind es natürlich Kennzahlen wie viel Umsatz mache ich eigentlich pro Mitarbeiter. Das hängt von Geschäftsmodellen ab. In der Therapie ist relativ klar, ich habe Therapeuten und ich möchte verstehen, wie viel Umsatz mache ich eigentlich pro Therapeut. Und wenn man das in der Granularität hat, kommt man sehr schnell dazu, dass man eben gute Benchmarks für sich intern auch aufbauen kann. Dass man versteht, na, wie viel kann ich denn erwarten von einem bestimmten Therapeuten, der bestimmte Zertifikate hat, bestimmte Kurse anbieten kann oder. Wie viel Umsatz sollte der eigentlich im Schnitt machen? Und dann kann ich sehr gut sehen, wer ist denn drüber, wer ist drunter? Und die drunter sind, warum sind die denn drunter? Oder welche Maßnahmen, ja, zum Beispiel durch Zusatzqualifikation, kann ich aktiv steuern, damit ich diesen Umsatz pro Therapeut anziehe? Also zum Beispiel Therapeuten, aber das geht natürlich auch in vielen anderen personalgetriebenen Unternehmen, dass ich, wenn ich diese Granularität habe und ein klares Bild, kann ich die Kennzahlen wirklich nutzen, um mein Ergebnis oder meine Topline in erster Linie, aber dann auch mein Ergebnis aktiv zu steuern.
Das ist jetzt die operative Ebene. Du hast wahrscheinlich, wenn du Abweichungen gesehen hast, die dir Sorgen bereitet haben, Calls eingestellt mit den Verantwortlichen vor Ort und mal nachgefragt, warum denn die Abweichung bei Fluktuation, Umsatz pro Kopf oder Flächenproduktivität oder so da sind. Welche Art von Kennzahlen erheben denn deiner Erfahrung nach die Leute beim Gesellschafter, bei den Private Equity Funds? Was interessiert die auch, um den Investment Case vielleicht zu kontrollieren, zu monitoren?
Ja, also da stelle ich fest, dass das natürlich einfach eine aggregiertere Ebene ist. Das heißt, der PE schaut jetzt natürlich nicht die Fluktuation pro Team sich an, aber schon die Fluktuation dann eben auf Unternehmenssicht oder pro Gesellschaft vielleicht. Das heißt, was ich sehe, ist, dass die Kennzahlen schon die gleichen sind, nur eben nicht auf so einem detaillierten Level, weil das bleibt natürlich die Verantwortung des operativen Managements, das dann zu steuern. Aber für den PE ist es eben extrem wichtig, das im Blick zu haben und auch mit dem operativen Management darüber zu sprechen. Weil immer nur darüber zu sprechen, wieso bestimmte Kennzahlen, also Finanzkennzahlen nicht erreicht wurden, das ist sozusagen aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. Das war auch damals bei uns, wir haben in der ersten Zeit sehr viel eben über die Financials gesprochen und durch die Transparenz auf den Mitarbeitern haben wir angefangen, wirklich über dieses Mitarbeiterthema zu sprechen. Und das hat dazu geführt, dass wir ganz gemeinsam mit dem Investor eigentlich große Maßnahmen, große Projekte angestoßen haben, die Richtung kultureller Wandel, neue Managementphilosophie und so weiter gegangen sind. Also wir haben uns darum gekümmert, dass wir eben nicht Mitarbeiter verlieren in Summe, sondern wieder im Markt so dastehen, dass sich Leute bewerben bei uns und wir wirklich wieder Mitarbeiter gewinnen. Und das war extrem wichtig, ja, sonst hätten wir den Exit sicherlich nicht so gut, wie er damals funktioniert hat, über die Bühne bekommen.
Jetzt gibt es wahrscheinlich in Deutschland, hat fast jeder Private Equity Fund inzwischen zumindest ein, zwei Assets, die dieses Profil erfüllen in seinem Portfolio. Ja. Aber die allermeisten auch ehrlicherweise nicht mehr, sondern es ist halt ein kleiner Teil des Portfolios. Was siehst du denn in der Praxis bei Fonds, inwieweit die verantwortlichen Investmentmanager auf ihre Managementteams vor Ort einwirken, nicht nur die Finanzkennzahlen zu bekommen, sondern eben auch schon die wichtigen HR-Kennzahlen? Sind die noch auf der aggregierten Ebene unterwegs oder wühlen die sich so tief rein, dass sie eben vielleicht auch solche Sachen wie Fluktuation pro Standort oder irgendwelche Vorabindikatoren sehen wollen, jeden Monat im Standard-Reporting?
Ja, ich glaube, das kann man nicht über den Kamm scheren. Das ist sehr unterschiedlich. Die Investoren sind insgesamt in der Art und Weise, wie stark sie sich operativ engagieren, sehr unterschiedlich. Ich kann aber sagen, viele mit denen wir zu tun haben, sind Mid-Cap, die klassischen Mid-Cap-PEs in Deutschland. Die gehen schon so weit, dass sie zumindest als Indikator eine aggregierte Zahl haben, aber dann in den Gesprächen mit den Mitarbeitern dann auch tiefer gehen. Das heißt, dann wollen die auch den Nachweis haben. Ähnlich wie wir es auch mit dem ist jetzt ein anderes Thema, aber das Thema Sales und Sales Pipeline, auch da wollen immer mehr Investoren jetzt einen Blick auf die Pipeline haben und gehen dann tiefer in den Gesprächen mit dem Mitarbeiter, mit dem operativen Mensch mit rein. Und das sehen wir definitiv auch für das Thema HR. Im Übrigen würde ich dir zumindest, was ich sehe, ist schon ein großer Teil oder ein relevanter Teil der Investments ist schon people-driven, was wir so sehen. Also wenn man jetzt anschaut, das große Thema Steuerberatung, was jetzt natürlich in aller Munde ist, ist ein absolutes people-driven Business. Dann viele Jahre waren natürlich das Agenturen, Digitalagenturen, Marketingagenturen, Assets, nach denen sich die PEs umgeschaut haben. Auch da hängt vielleicht nicht so viel wie in der Physiotherapie, aber immerhin noch sehr viel des Topline-Wachstums an den Mitarbeitern, die man hat. Und insgesamt Gesundheitsbranche sehen wir auch schon sehr, sehr viele Assets. Also bei uns im Kundenportfolio haben wir sehr viele aus der Gesundheitsbranche, sei es Tiermedizin oder Humanmedizin, Physiotherapieketten oder auch im Altenpflegebereich, der natürlich auch vielleicht topline nicht 1:1 mit den Mitarbeitern zusammenhängt, aber überhaupt die Qualität des Assets und die Gesundheit des Assets und der Value Creation hängt natürlich im Wesentlichen an den Mitarbeitern.
Der Höhepunkt dieses Data Crunch wird ja erreicht, glaube ich, spätestens dann, wenn der Datenraum für den Exit vorbereitet wird. All diese Kennzahlen wollen ja auch die künftigen Käufer sehen und verstehen, weil sie eben so zentral sind für den Investment Case. Was für Trends beobachtest du denn bei der Vorbereitung der Vendor Due Diligence oder der Bestückung der Datenräume? Was für Sachen werden dort aus dem HR-Bereich mittlerweile reingestellt und auch abgeleitet von den potenziellen Käufern, um wirklich zu verstehen, was sie da kaufen?
Also was ich nach wie vor sehe und was ich aber nicht unbedingt ich persönlich als Best Practice erachte, ist eben genau dieser Datenraum, so ein Datenwürfel, wo dann einmalig zu einem Stichtag irgendwie die ganzen Daten reingeworfen werden. Unter anderem eben dann die Personalkennzahlen, auch sehr detailliert. Und was in dem Zuge dann gemacht wird, ist häufig diese Harmonisierung der Personalzahlen. Das heißt, dann für den Exit vorbereitend schaut man, okay, welche Mitarbeitergruppen haben wir denn in den einzelnen Gesellschaften? Wie passen die denn zusammen? Bei dem einen heißt es irgendwie Physiotherapeut, bei dem anderen hat es einen anderen Namen. Und dann wird in einem sehr großen, aufwendigen Projekt das alles in einen Data Cube gebracht, um dann sozusagen für den Exit aussagefähig zu sein. Das sehe ich und frage mich, warum man das so macht, weil ich glaube, da verpasst man eine große Chance, weil insbesondere in der Harmonisierung seines Personals und seiner Standardisierung sehe ich einen extrem hohen Werttreiber schon während der Halteperiode, um die Datenqualität eben zu steigern und dann auch den Nutzen daraus zu ziehen, den wir gerade besprochen haben. Also Beispiel Mitarbeitergruppen. Wenn ich, gehen wir mal weg von den Therapeuten zu den Steuerberatungen. Wenn ich 100 Steuerberatungskanzleien zusammenkaufe, dann gibt es da mit Sicherheit in den Personaltools nicht eine einheitliche Struktur, wie die einzelnen Mitarbeiter benannt sind. Wenn ich aber unterwegs wissen will, wie viel muss ich eigentlich für einen bestimmten Mitarbeitertypen in München bezahlen oder in Bayern bezahlen oder in Norddeutschland bezahlen? Das heißt, was muss ich ihm beim Hiring anbieten? Wie viel dann daraus ableitend? Wie viel Umsatz generiert mir denn die Person? Und. Dafür muss ich oder sollte ich schon in der Haltephase, möglichst früh aus meiner Sicht, diese Harmonisierung der Personalkennzahlen, der Stammdaten vorantreiben, um dann im laufenden Business eigentlich schon einen großen Mehrwert ziehen zu können und diese Value Creation auf Basis dieser Personalinformationen treiben zu können. Und dann habe ich natürlich in der Exit-Vorbereitung eine extrem gute Basis, die ich laufend auch reporten kann. Das heißt, im Current Trading, wenn der Prozess sich hinzieht, muss ich nicht den großen Datenwürfel aktualisieren, sondern habe eigentlich monatlich automatisch mein laufendes Reporting und kann auf eine sehr harmonisierte und belastbare Datengrundlage schauen. Also das ist der Trend, den ich aus meiner Sicht für Best Practice halten würde, weil ich dann das nicht nur für den Exit mache, sondern eigentlich unterwegs schon sehr, sehr großen Mehrwert ziehe.
Frage von mir, vielleicht naiv, aber wir kennen ja das Datenschutzthema in Deutschland und meistens ist da ja wo Rauch ist, auch Feuer. Darf man in einem Datenraum eigentlich all diese persönlichen Daten, wie zum Beispiel die Entwicklung von Krankenstand, Fluktuation gegenüber Dritten offenlegen? Klar, es ist nicht auf namentlicher Ebene, aber wenn ich einen kleinen Standort habe, wo 5 Leute arbeiten, da sind die Daten ja schon relativ nah zurückzuverfolgen auf einzelne Personen.
Ja, also muss man super sensibel sein, definitiv. Also Punkt 1 ist, man sollte es nicht irgendwie in Excel-Listen pflegen, die man dann per E-Mails hin und her schickt. Und Punkt 2 ist, man muss schauen, genau was du sagst. Ja, wenn ich eine zu kleines Team habe, wo dann auch so Gehaltsinformationen sehr leicht ableitbar sind, dann muss man schauen, wie man damit umgeht. Aber je strukturierter ich die Daten vorliegen habe, desto einfacher kann ich dann auch sozusagen slicen und dicen und die Daten zur Verfügung stellen in einer Aggregation, sodass ich da in jedem Fall datenschutzkonform bin. Also das sind technische Herausforderungen, die aber jetzt ja eigentlich relativ gut zu meistern ist.
Aber ist wirklich bekannt und klar, was der Datenschutz für Grenzen zieht? Oft ist es ja, man weiß es nicht so genau. Und am Ende kriegt man dann eine Problematik, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Ist es wirklich so klar?
Also das ist schon sehr klar, was der Datenschutz sieht. Und insbesondere, also was schützenswerte Daten sind, da ist man im HR-Bereich immer schon sehr schnell dabei. Aber wie man sie schützt, ist eben auch klar. Das heißt, genauso wie du gesagt hast, die Frage ist ja, in einem Exit muss der Käufer wissen, wie eine Person heißt oder wie alt die Person ist, so, oder wie viele Krankheitstage eine Person hatte. Wahrscheinlich nicht. Umso wichtiger ist ja, dass ich meine Daten strukturiert habe. Das heißt, wenn ich sagen kann, es gibt eine Mitarbeitergruppe in meinem Gesamtasset, da kann ich die alle Kennzahlen sehr genau, sehr detailliert mitgeben, ohne auf einen einzelnen Mitarbeiter runtergehen zu müssen, dann funktioniert es eben technisch sehr einfach, wenn man es sauber strukturiert hat. In dem Fall, wo ich wenig strukturierte Daten habe, ist es natürlich also entweder sehr, sehr aufwendig, das dann vernünftig zu strukturieren, sodass eine Aussage hinter ist, oder ist es im Zweifel gar nicht möglich. Also insofern, Thema Datenschutz, extrem relevant, aber es ist sowohl bekannt, was darf man, was darf man nicht, als auch ist es relativ einfach, dann technisch darauf einzugehen.
Jetzt will ich natürlich nicht nur deine Expertise als Fachmann anzapfen, sondern ich kann dir versuchen, nicht widerstehen, auch deine Einschätzung zu dem Markt immer abzuholen, weil du ja wirklich auch jetzt zumindest anonym relativ viel siehst. Die große Welle der Exits dieser Investment Cases, über die wir sprechen, die kommt ja erst noch. Die sind ja noch am Reifen. Mhm. Was glaubst du, wenn wir in 2-3 Jahren wieder zusammensitzen, wird die Private Equity Branche in Summe wirklich happy geworden sein mit all diesen sehr personallastigen Investment Cases, jetzt ohne jetzt auf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder einzelne Gruppen einzugehen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann man nicht schneiden nach Asset Heavy oder Asset Light, sondern die muss man eben wirklich nach den Geschäftsmodellen schneiden. Und der Elefant im Raum ist natürlich das ganze Thema KI, wo es für bestimmte Geschäftsmodelle schwierig wird. Das heißt, die da angegriffen werden, die müssen nach vorne rennen und es nutzen, sei es im Legal-Bereich, sei es eben im Agentur-Marketing-Bereich, wo die aus meiner Sicht halt gewinnen werden, die das Potenzial nutzen, und die, die es nicht nutzen, die werden es schwierig haben. Andere Bereiche wiederum finde ich extrem spannend. Zum Beispiel das Thema Therapie, zum Beispiel also im gesamten Gesundheitswesen, weil ich glaube, da ist eben eine sehr hohe KI-Resilienz. Weil ein Krankenpfleger, der wird, solange nicht die Robotertechnik bis dahin auch soweit ist, erstmal nicht ersetzbar. Das heißt, man hat hier eigentlich Geschäftsmodelle, die extrem stark sich gegen die KI-Welle wehren können und im Zweifel davon profitieren können, weil auch die Geschäftsmodelle natürlich im Hintergrund sicherlich ihre Prozesse und Strukturen verbessern können. Aber am Ende der persönliche Kontakt, der Mensch als Asset eher an Wert gewinnt oder definitiv, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wertstabil ist der Mensch in dem Geschäftsmodell. Insofern glaube ich schon, dass diese Bereiche, wo der Mensch nicht sozusagen durch KI ersetzbar ist, das sind gute Geschäftsmodelle, wo ich persönlich auch eher investieren würde, als eben in Modelle, die jetzt wirklich unter Feuer stehen.
Interessante, differenzierte Aussage, Martin. Interessant ist ja auch, dass der Trend ja gerade eher dazu geht, diese Branchen zu priorisieren, die du als KI herausgefordert bezeichnet hast. Natürlich auch zu Recht, ja. Aber the jury is still out. Ich bin sehr gespannt, was wir da in ein paar Jahren aus der Branche hören werden. Aber heute haben wir zumindest gelernt, wie man ein bisschen die Kontrolle gewinnen kann über diese Investment Cases und beim Weiterentwickeln vor die Kurve kommen kann. Insofern, lieber Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in unserer Podcast dabei zu sein und ein bisschen deine Erfahrungen, deine Einblicke mit uns geteilt hast. War sehr cool mit dir.
Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Und Martin und ich bedanken uns natürlich auch bei euch für euer Interesse und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Am Freitag hören wir uns wieder bei WhatsApp Corporate Finance. Dann diskutieren wir, was die PEs jetzt eigentlich mit all ihren schwächelnden Assets machen, die auch in diesem Jahr nicht mehr so richtig verkaufsfähig gemacht werden können. Auch das wird nicht uninteressant werden, glaube ich. Vielleicht hören wir uns dann ja wieder. Ich würde mich freuen, sage aber bis bald, genießt die Zeit, euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com